dieser Selbstwert, eine andere Einstellung zu Geld, eine andere Einstellung zu sich selber, in der Beziehung wieder auf Augenhöhe zu sein, oder machen auch in anderen Lebensbereichen einfach große Schritte, weil sie so durch dieses Finanzthema so einen Boost, so einen Selbstwert-Boost einfach bekommen.
Salut, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu einer nagelneuen Podcast-Folge. Heute hört ihr mal wieder ein Interview mit mir, denn ich war zu Gast im Podcast Geil Montag. Wir haben über die unterschiedlichsten Themen gesprochen, zum Beispiel über das Unternehmen Madame Moneypenny, warum ich mich entschieden habe, ein Team aufzubauen, wie ich mein Gehalt mit mir selber verhandelt habe. Ich beantworte die Frage, aus welchen Gründen Frauen an meinem Mentoring-Programm teilnehmen sollten und welche Teilnehmerinnen mich wirklich beeindruckt haben. Und selbstverständlich haben wir auch über Geld gesprochen, über die Freiheit, die damit verbunden ist, aber auch selbstverständlich über das Thema Altersarmut und was die Gründe sind, die auch heute immer noch dazu führen, dass Frauen finanziell unabhängig sein sollten und warum sie es vielleicht noch nicht sind. Also, let's go. Ganz viel Spaß beim Hören. Ich denke, es ist nochmal einiges an Infos dabei. Ich nenne es mal so Behind-the-Scenes-Content. Ein paar Details, die ihr hoffentlich so noch nicht wusstet. Und hört auch gerne einfach mal bei Geil Montag, dem Podcast, rein. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Macht's gut.
Natascha ist die bekannteste Finanzinfluencerin Deutschlands und begleitet als Madame Moneypenny hunderttausende Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit. Das macht sie mit Online-Kursen, Podcasts, Hörbüchern und auch mit einem richtigen Buch, was sie mal geschrieben hat und über 27 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste war. Und wir haben mit Natascha deshalb natürlich über ihren eigenen Werdegang gesprochen, über ihren eigenen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, aber auch darüber, warum das Thema Finanzen und Ungerechtigkeit, Geschlechterungerechtigkeit, gerade beim Thema Finanzen irgendwie so extrem ist und was das für Folgen hat, ne? Dass nämlich mehr Frauen in Altersarmut rutschen als Männer und dass Frauen häufig in Beziehungen oder im Job einfach ja, darunter leiden müssen, dass das Thema Finanzen einfach ungleich aufgeteilt ist.
Ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt darüber, über diese ganzen Gründe und Hindernisse, die Frauen quasi auch oft im Weg stehen, irgendwie, um da finanziell unabhängig zu werden. Und Natascha hat uns ja sehr gute und persönliche Einblicke gegeben in ihre Arbeit, aber auch in die Erfahrungen der Frauen, mit denen sie da zusammenarbeitet und vor allen Dingen letztendlich auch den Effekt, der am Ende dabei zutage tritt, also nach diesem Mentoring, nach dem Coaching, wo es nicht nur darum geht, irgendwie ETF-Sparpläne aufzusetzen, sondern auch wirklich richtiger Sinneswandel zu verzeichnen ist. Und das fanden wir auf jeden Fall besonders spannend. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und hier regelmäßig zuhört, dann bedanken wir uns natürlich sehr herzlich dafür. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen oder vielleicht mal eine kleine Rezension bei Apple dalassen und das Ganze liken. Auf geilmotor.de findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast. Ihr könnt uns auch finanziell ein bisschen unterstützen, damit das Ganze hier weitergeht. Entweder einmalig oder wiederkehrend mit einer kleinen Spende. Und unser Partner für diese Folge, den stellt euch Paul gleich noch vor und dann geht's los mit Natascha Wegelin. Viel Spaß beim Zuhören. So. Moin Natascha, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Hallo Lasse, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben tatsächlich, glaube ich, jetzt mit deiner Kollegin Katharina echt eine ganze Weile hin und her geschrieben, immer, um da irgendwie einen freien Termin bei uns, bei euch, bei dir
zu finden. Ich hörte davon.
Ja, genau. Ich glaube, seit Oktober. Im Oktober haben wir das erste Mal geschrieben. Jetzt haben wir Mai. Du bist auf jeden Fall sehr viel, nö, das ist ja gar nicht so schlimm. Wir freuen uns ja umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Aber auf jeden Fall lässt sich halt daraus schließen, dass du echt recht viel zu tun hast und fast so einen Terminkalender hier wie so einen DAX-Vorstand hast, oder?
Oh, ich hoffe nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Terminkalender von DAX-Vorständen aussehen. Ich versuche es halt so ein bisschen einzudämmen, dass ich auch noch Zeit zum richtigen Arbeiten habe, in Anführungsstrichen, als dass ich immer in irgendwelchen Podcasts rumhänge, obwohl ich das natürlich eigentlich auch am liebsten mache. Aber ja, es ist gar nicht, dass es so mega krass alles durchgetaktet ist, sondern ich achte halt einfach darauf, dass auch einfach viele freie Slots da sind und habe dann eher so meine Blöcke, wie jetzt eben so mittwochs nachmittags. Genau, und wenn die dann voll sind, dann sind die dann halt dann auch voll und dann dauert es manchmal ein bisschen.
Also eigentlich nicht wie beim DAX-Vorstand, ne? Beim DAX-Vorstand, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass der ganze Kalender so vollgeklatscht ist, dass quasi, wenn ein Meeting mal ein bisschen länger geht, man eigentlich gleich 27 anderen Bescheid geben muss, dass es jeweils 10 Minuten später wird. Ein bisschen wie bei der Bahn, wenn so ein Zug zu spät kommt.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. So stelle ich mir das auch vor. Nee, das, so möchte ich nicht arbeiten. Das machen wir nicht. Das ist mir zu stressig.
Ja. Der Vorteil, wieso DAX-Manager das überhaupt auf sich nehmen, sind ja unter anderem auch Millionengehälter. Du hast in einem Podcast jetzt vor einiger Zeit mit Philipp Westermeier bei OMR darüber gesprochen, dass du bald Millionärin sein wirst, wahrscheinlich. Sind wir mittlerweile schon an dem Punkt angekommen, wo du sozusagen zwar nicht den Kalender eines DAX-Vorstandes hast, aber auf der anderen Seite sozusagen jetzt schon in solchen Gehaltshöhen unterwegs bist?
Nee, in Gehaltshöhen sind wir da definitiv nicht auf einer Wellenlänge mit DAX-Vorständen. Aber okay. Gehalt ist mir da auch gar nicht so. Also ich brauche halt auch nicht so viel Geld. Ich glaube, das ist dann der große Unterschied wieder zu DAX-Vorständen. Denen gehört das Unternehmen ja auch nicht. Also mir gehört ja das Unternehmen und letztendlich alles, was da erwirtschaftet wird, kann ich mir, wenn ich lustig bin, auszahlen. Aber brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also das Unternehmen soll ja wachsen. Ich denke, da wahrscheinlich dann ein bisschen langfristiger als manche DAX-Vorstände. Von daher, nee, zahle ich mir das keine Millionensummen aus, sondern ich würde sagen, recht spartanisches Jahresgehalt sogar.
Ja, die müssen ja auch immer, also die müssen ja dahingehend langfristig denken, dass sie immer noch mal verklagt werden könnten. Ne? Da gibt es ja sozusagen auch so richtige Versicherungen für Vorstandschef von so großen Konzernen. Jetzt im Fall VW, glaube ich, gibt es einen prominenten Fall, wo man sich dann noch mal Gedanken machen muss, wie man jetzt die Rechtsbeistände für so einen fast schon Milliardenprozess bezahlen kann.
Tja, das sind dann Luxusprobleme sozusagen. Ne?
Die Probleme hast du
nee,
nicht.
Nee, die habe ich nicht. Okay, möchte schön. Ich auch nicht.
Aber also du hast ja jetzt ganz bescheiden nicht mit einer konkreten Zahl geantwortet. Ich würde jetzt einfach mal für dich antworten und sagen, ja, dass du wahrscheinlich dann aber, was Vermögenswerte angeht, wahrscheinlich schon über die Millionen drüber bist. Wir sind ja hier auch ein sehr transparenter Podcast und sprechen ab und zu zumindest auch mit unseren Gästen dann ganz dreist über deren Gehalt. Aber das ist ja bei dir vielleicht sogar fast schon sowas wie ein Qualitätsmerkmal, oder? Also wenn man Hunderttausende von Leuten beraten würde in Sachen Finanzen, wäre es ja auch blöd, wenn man das selber nicht so richtig gebacken bekommen hätte.
Ja, das stimmt. Wenn ich hier schön irgendwie drei Karren vor der Tür stehen hätte. Ja, also genau, das die Umsätze sind in dem Bereich, ich glaube, das ist auch kein Grund, also wer ein bisschen rechnen kann und da unsere Teilnehmerzahlen sieht und so weiter, das ergibt sich dann früher oder später. Wobei ja jetzt, also kommt ja auch immer drauf auf die Kostenstruktur drauf an. Ich glaube, viele denken immer so, oh, 1 Million Umsatz. Das heißt, Natascha verdient jetzt 1 Million im Jahr und chattet irgendwie durch die Welt. Aber mit ein paar Angestellten und Marketingkosten und so weiter, ja, ist es dann natürlich nicht mehr so das. Und mein Gehalt, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ich zahle mir gerade 60.000 Euro im Jahr aus, was, glaube ich, für die Verhältnisse relativ wenig ist. Aber damit komme ich, aus. Das reicht mir.
Das ist aber interessant. Hast du da so ein bisschen schon auf diese Nutzwertgrafen bzw. Grenznutzengrafen von der Korrelation zwischen Geld und Glück auch geschaut? Da sagt man ja, das ist ja mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, bestimmt 10, 20 Jahre alt, dass man irgendwie sagt, ab einem Einkommen von so 70.000 bis 75.000 Euro nimmt irgendwie der Glückswert pro zusätzlichem Euro gar nicht mehr zu. Oder ist das jetzt einfach was so aus dem Gefühl heraus so ein bisschen oder aus der Historie entstanden
ist? Ja, genau, das ist einfach so aus der Historie entstanden. Ich glaube, die letzte Gehaltserhöhung habe ich mir vor 2 Jahren gegeben oder so, wo es mal irgendwie gut lief. Da dachte ich so, ja, okay, jetzt kannst du mal irgendwie bis mehr als 45.000 Euro verdienen. Bin dann hochgegangen. Ist natürlich auch eine steuerliche Sache. Also ich meine, in dem Moment, also wo ich das Geld halt nicht brauche zum Leben, braucht das auch nicht auf meinem Konto irgendwie rumschimmeln. Und in dem Moment, wo ich es mir auch als Gehalt auszahle, schlägt ja dann die Steuerkeule auch wieder ordentlich zu. Das heißt, so ist es ja auch dann quasi gewollt vom Staat, dass das Geld im Unternehmen bleibt, da weiter investiert wird und jetzt nicht so sehr unbedingt ausgeschüttet wird an die Geschäftsführer oder was auch immer. Wenn ich jetzt, ja, kann aber auch sein, dass wir uns in 2 Jahren nochmal unterhalten und ich gesagt habe, so, jetzt hatte ich aber richtig Bock hier auf die Dachgeschosswohnung in Mitte, dass ich mir dann dementsprechend ein höheres Gehalt auszahle. Aber jetzt gerade passt es wunderbar so.
Ja, Ja, du gibst ja auch Tipps für Gehaltsgespräche mit der Chefin oder dem Chef und in dem Fall bist du das selber. Das heißt, das waren dann so die Gesprächsinhalte.
Mit mir selber.
Du sagst, ja, mit den Steuern und so viel brauche ich gerade gar nicht. Okay, interessant.
Ja. Habe ich selber runtergehandelt.
Okay. Ja, aber du hast gerade die Mitarbeiterinnen angesprochen. Lasse, da hattest du ja eine Frage zu, ne?
Ja, das fand ich ganz spannend in dem Podcast mit Matze Hilscher. Den hast du, glaube ich, Ende Februar aufgenommen und da hattest du ganz schön beschrieben, dass du lange Zeit so ein bisschen damit gehadert hast, jetzt, ob du Leute einstellen sollst oder,
total.
Oder das lieber weiter alleine machst. Und ich glaube, der erste Versuch ist so ein bisschen gescheitert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hast du es aber trotzdem nochmal versucht. Und jetzt hast du, glaube ich, auch ein Team von, ich glaube, sogar zweistellig. Ich weiß nicht,
sechs,
über zehn?
Nee, zu sechs sind wir, glaube ich.
Okay. Ja. Auf jeden Fall einige Mitarbeiterinnen.
Ja.
Da wäre meine Frage nochmal gewesen, warum du diesen zweiten Versuch nochmal über dich gebracht hast quasi, warum du das dann doch nochmal gemacht hast. Also war das ein bisschen diesem Grundumfeld geschuldet, weil man merkt ja auch schon so seit 12 Monaten, ich würde jetzt einfach mal schätzen, seit dem Corona-Crash, finde ich, ist generell das Interesse an Aktien, an Geldanlage sprunghaft angestiegen. Das merkt man ja auch so im Podcast-Bereich oder generell überall, auch was man so täglich an Werbung irgendwie eingespielt bekommt von irgendwelchen Brokern und sonst was.
Ja.
Das wirst du ja sicherlich auch positiv bei dir, bei den Umsätzen gemerkt haben, nehme ich mal an.
Genau, also die Welle haben wir mitgenommen. Da war ich aber tatsächlich noch alleine. Also die Mitarbeiterinnen, die jetzt mit an Bord sind, das ist erst letztes Jahr im November ist das erst gestartet. Wir sind jetzt wirklich in kurzer Zeit uns quasi verdreifacht. Wir waren ganz lange nur zu zweit und sind dann jetzt eben bei sechs gelandet. Mit vielleicht noch so 1, 2, 3 im Anflug dieses Jahr mal sehen. Ja, und den zweiten Versuch habe ich doch nochmal gestartet. Ich habe einfach überlegt, warum der erste Versuch überhaupt nicht geklappt hat. Und das war dann im Nachhinein doch recht offensichtlich, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie es geht. Habe mich da dann also nochmal belesen und coachen lassen und mich da aber nochmal sehr, sehr intensiv beschäftigt, schon alleine mit der Mitarbeiterauswahl und so weiter, weil ich stand da vor dem Punkt, okay, entweder es bleibt alles so, wie es ist, du arbeitest dich halb tot, ja, da kannst du das Level so halten, oder du schraubst es runter, was natürlich auch möglich wäre, aber die Nachfrage ist halt enorm da, also warum soll ich jetzt alles runterschrauben? Ich will ja auch in meiner Mission nachkommen, da sollte ich dann nicht das Bottleneck sein. Also ich finde, Frauen sollten jetzt nicht in der Lage sein, sich um ihre Finanzen zu kümmern, mit meiner Hilfe, weil ich sage, oh, ist irgendwie gerade zu viel. Ich komme da gerade als Mensch nicht hinterher, als eine Person. Von daher war dann eigentlich so die logische Konsequenz, okay, wenn es wachsen soll und wenn ich es alleine das aber nicht hinbekomme, dann brauche ich ganz dringend Hilfe. Und so bin ich das dann eher angegangen, so mit der Einstellung, okay, also es war wirklich so ein Scheideweg, soll es jetzt so bleiben, wie es ist. Es war für mich keine Option. Aus den eben genannten Gründen oder hauen wir jetzt nochmal rein. Gemeinsam.
Und wie scheiße oder nervig findest du jetzt die Feedback-Gespräche? Da hattest du ja auch im Podcast bei OMR schon gesagt, so, boah, habe ich jetzt gar keine Lust zu, bin ich auch gar nicht und so. Und da muss ich ehrlich aber sagen, da habe ich mich gewundert. Ja. Das war der eine Punkt, wo ich so gedacht habe, hey, Moment mal, die übernimmt voll viel Verantwortung, die freut sich mega auf Instagram über das Feedback, was sie aus der Community bekommt, scheint ja auch irgendwie ein kommunikativer Mensch zu sein. Da dachte ich mir so, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die nicht Lust hätte, jetzt in einem Team zu arbeiten und vielleicht auch Verantwortung für andere zu übernehmen.
Ja.
Hattest du da vielleicht noch so ein, weiß ich nicht, veraltetes Klischeebild im Kopf, dass man einfach so strukturell wie in so einer ganz klassischen Firma so blöde, gestellte Feedbackgespräche haben muss. Und weniger, dass es einfach irgendwie natürlich Spaß machen kann, in so einer Gruppe irgendwie zusammen was zu reißen.
Absolut, genau das, weil ich das, glaube ich, so noch nicht so richtig erlebt hatte. Also weder selber als Angestellte, gab es ja auch mal eine Zeit lang, noch quasi bei meinen ersten Gehversuchen ein Team aufzubauen. Und das ist ja so lustig, zwischen OMR und Matze Hilscher lag ja dann vielleicht so ein Jahr oder so. Und bei OMR habe ich, glaube ich, auch gesagt, so, nee, ich habe gar keinen Bock, ein Team aufzubauen, will ich gar nicht, geh mir weg damit. Und irgendwie ein Jahr später war es so, jetzt sind wir zu sechst. Was jetzt auch kein Zufall ist. Ja, also das habe ich natürlich schon so gesteuert. Das war, glaube ich, einfach mein Selbstbild, ne? Dass ich dachte, ich kann das nicht, ich will das nicht, das macht mir keinen Spaß, weil ich einfach keine positiven Erfahrungen damit gemacht habe. Und mir war es halt nicht klar, wo der Anfang ist. Und zwar, dass der Anfang natürlich erstmal bei mir ist, ja, dass ich das auch zulassen muss. Dass ich das auch, also, ne, dass ich ein Team positiv sehe und nicht irgendwie negativ so aufwand, oh Gott, jetzt muss ich mit dem Feedback-Gespräch führen und so weiter, sondern es ist ja also eigentlich komplett komisch für so im Nachhinein so eine Denkweise, sondern man baut ja eben Team auf, um was gemeinsam zu machen und damit mir einfach sehr viel Arbeit auch abnehmen und weiterdenken und so. Da war ich, glaube ich, zu sehr auf mich fokussiert, weil ich auch einfach ja, da sehr lange allein unterwegs war und es hat ja auch irgendwie geklappt. Und ich glaube, dann dieser Schritt, so dieses Loslassen, okay, ich übergebe das jetzt jemand anderem und versuche diese Person irgendwie zu steuern, was ich ja vorher in der Größenordnung auch noch nie gemacht hatte. Ja, ich glaube, das hat mir einfach auch so ein bisschen Angst gemacht oder da habe ich mich selbst nicht so richtig gesehen oder mir das nicht zugetraut.
Bist du jetzt mittlerweile an dem Punkt gekommen, Natascha, an dem das für dich Spaß macht, irgendwie diese neuen Aufgaben und diese neue Aufgabenverteilung auch im Team? Oder bist du immer noch so ein bisschen hier und da, ach Mensch, vielleicht früher die und die inhaltliche Aufgabe jetzt meinetwegen hat irgendwie doch mehr Spaß gemacht, ist doch mehr meins gewesen?
Also ich würde sagen, auf dem Prozess bin ich vielleicht so bei 75-80%, dass ich denke, alles ist geil, so wie es ist. Ich mache ja auch noch viele Sachen, ein paar operative Sachen mache ich ja auch noch selber. Aber ich merke halt immer mehr, wie befreiend das ist und wie viel mehr Zeit ich eben auch wieder habe, eben für solche Geschichten wie jetzt zum Beispiel, für mehr Content, für weiteren Teamaufbau, Prozesse, Strukturen. Also damit beschäftige ich mich jetzt eben, weil jetzt dieses Team da ist, diese Menschen da sind, ne? Feedback-Prozesse, wie soll das überhaupt laufen? Wie machen wir das eigentlich? Wie wollen wir eigentlich führen? Was ist eigentlich so diese Unternehmenskultur? Was ist so unsere DNA? Und wenn ich das Team nicht hätte, die dann natürlich die operativen Aufgaben übernehmen, könnte ich mich damit jetzt gar nicht so beschäftigen. Und ich habe immer mehr Aha-Momente, weil ich einfach sehr, 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 sehr gute Mitarbeiterin habe, dass ich so denke, ha, das ist ja genial, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So, also dieses von, ich kann alles alleine eh viel besser, hin zu, ha, okay, ja, gut, gut, dass ich schlaue Leute habe, weil die machen das besser als ich. Und das ist wirklich eine sehr schöne Wandlung gerade, an der ich auch sehr, sehr viel wachse. Überhaupt dieses Delegieren und Sachen abgeben war für mich einfach eine große Herausforderung.
Es klingt so, dass du aber auch dann wirklich eine Supporterin und vielleicht ein Fan von New Work vielleicht geworden bist, weil du dich auf einmal auch sozusagen mit den Themen einer Organisation und auch dem Aufbau einer Organisation beschäftigt hast?
Ja, sicherlich. Also ich weiß jetzt nicht genau, also ich bin in diesem New Work-Thema jetzt nicht so sehr krass drin. Ich kenne nur so diese Extreme, wir stimmen demokratisch über die Gehälter ab und so. Da sehe ich mich jetzt noch nicht. Aber genau, ja, ich beschäftige mich einfach damit gerade, also gerade Weiterentwicklung ist bei uns einfach ein riesengroßes Thema. Und ja, bei uns in der Organisation ist es einfach auch so, und das kommuniziere ich auch so ganz transparent an alle, die da irgendwie mitarbeiten wollen, so, ich weiß es ja auch nicht. Ne? Also, keine Ahnung, ja, es gibt Best Practices, ob das jetzt bei uns funktioniert, weiß ich nicht. Und das ist gerade auch schön, das so gemeinsam aufzubauen, eben mit dem Team, das ich da habe, dass die auch Ideen reinbringen und sagen, ach, guck mal, wir können doch einmal im Jahr 360-Grad-Feedback-Gespräche machen. Sag ich, ja, okay, cool, lass uns das doch ausprobieren. Hier, ich habe hier das Coaching entdeckt, da erzählen die das und das, lass uns das doch bei uns integrieren. Ja, okay, super, können wir gerne alles machen. Ja, das ist für mich auch ein neues Themenfeld und macht auch super viel Spaß.
Ja, ich glaube, was ich für mich gelernt hatte, ist, dass dem New Work, da haben wir auch im Podcast hier häufiger schon gesprochen, gar nicht unbedingt nur ja ein Instrumentkoffer ist für mehr Effizienz oder einfach für sozusagen Basisdemokratie, sondern da irgendwie im Kern der Sache steht, das zu machen, was man wirklich, wirklich will und vor allem auch es so zu machen, wie man es wirklich, wirklich will, sodass halt eben Arbeit nicht mehr das verkörpert, was wir vielleicht alle mal vor 10 Jahren irgendwie antizipiert haben und deswegen auch keinen Bock auf Feedbackgespräche oder Verantwortung in einem Unternehmen hatten, sondern man jetzt merkt, wir können uns das eigentlich auch so bauen, wie es uns eigentlich am meisten Spaß macht. Und auch das war was, wo ich jetzt schon nach irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht, 10 Minuten Gespräch meine zumindest, so einen Unterschied feststellen zu können zwischen dem, was du in diesem ersten Podcast gesagt hattest und vielleicht auch schon in dem Podcast mit Matze Hilscher. Weil in dem ersten Podcast, da wurdest du vielleicht auch so ein bisschen dargestellt, ach ja, hier die Natascha ist ja ganz cool, was du mittlerweile im Internet, wie man da schon Geld machen kann. Und irgendwie ist ja auch ganz nett, dass du jetzt nicht mit der der Deutschen Bank zusammenarbeitest, also hast ja auch anscheinend relativ seriöse Partnerinnen und so. Und wie das jetzt klingt, sagst du ja eher, ey, ganz ehrlich, ich habe einen inhaltlichen Auftrag, ich hab da wirklich eine Mission für mich an irgendwas, woran ich glaube, dass ich irgendwie Frauen zeigen kann, wie man finanziell unabhängig sein kann. Und ich kann jetzt nicht nur, weil ich gestresst bin, sagen, dass ich das weniger Frauen beibringen möchte. Und deswegen schaue ich, wie ich es anders organisieren kann. Also ist das was, was vielleicht du jetzt einfach für dich in der Kommunikation auch nochmal mehr gesehen hast? Oder war das auch ein Prozess, den du für dich gemacht hattest, dass du gar nicht mehr so gesehen hattest, okay, das ist jetzt einfach nur noch ein Job, sondern dass du immer mehr gemerkt hast, hey, das ist was, woran ich richtig krass glaube und was mir viel Kraft bringt?
Ja, also dieses Missionsgetriebene hatte ich eigentlich von Anfang an. Also das war eigentlich immer, boah, das müssen wir machen und das muss irgendwie, wir müssen so viele Frauen wie möglich erreichen und das muss groß werden, einfach weil das Thema so wichtig ist. Und ja, wie gesagt, da bin ich dann irgendwann so an meine eigenen Grenzen auch ja, geistig, körperlich, intellektuell dann irgendwie gestoßen, sodass ich immer gemerkt habe, okay, ja, du kommst jetzt noch bis dahin. Ja, vielleicht ein bisschen kannst du dich noch mal strecken, aber dann ist auch irgendwann finito. Und ja, genau wie du beschrieben hast, an dem Punkt war ich dann, dass ich mir überlegen muss, okay, bleibt es jetzt so, wie es ist und willst du weiter irgendwelche E-Books verkloppen, die keiner liest? Ja, das ist super easy. Da brauche ich jetzt irgendwie nicht so super viel für machen. Das ist da, das brauche ich auch nicht updaten. So, das kommt dann auch Geld rein. Also irgendwann war dann, glaube ich, so die Entscheidung, okay, ist diese Unternehmung, ist jetzt dafür da, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren? So, ja, dann hätte ich ein paar E-Books verkaufen können. Bei meinem Lebensstandard brauche ich da nicht viel. Oder ist es nicht... geht es darum eben genau nicht, sondern eben um diese Mission, um halt Frauen für dieses Thema zu sensibilisieren und denen richtig effektiv weiterzuhelfen und da ein richtiger Gamechanger für die hinzulegen. Und dann war relativ schnell klar, dass es nur diesen Weg geben kann. Und ja, ehrlicherweise war ich damals schon sehr froh, also was heißt froh, super glücklich, als ich gesehen habe, boah, ja, jetzt also jetzt mit dem E-Book, ja, da könntest du eigentlich schon so fast irgendwie von leben. So, da hätte ich auch aufhören können. Da war alles auch noch in Ordnung, ja, das hätte ich auch noch alleine hinbekommen. Aber ja, ich glaube, ich wurde dann also gleichzeitig gezogen und habe aber auch gepusht. Also die Nachfrage, der Markt hat an mir gezogen und ich glaube auch so bei mir im Inneren sehr, okay, jetzt, also die Sterne stehen genau richtig gerade, jetzt Attacke. Und dann war das so der nächste logische Schritt.
Wir können ja vielleicht nochmal kurz aufarbeiten, wie du da hingekommen bist, weil die Leute, die jetzt nicht die Podcasts gehört haben, über die wir jetzt schon gesprochen haben, müssen es dann im Nachhinein auch nicht nochmal tun. Wir können das nochmal zusammenfassen. Du hast die Story ja auch wahrscheinlich schon tausend Male erzählt. Also du warst da erst Managerin, hast mal bei Google kurz ein Jahr gearbeitet, hast dann bei Parship gearbeitet, hast dann eigentlich deine eigene Plattform WG gesucht gegründet, wo ja mittlerweile auch schon eine größere Plattform mit eingestiegen ist, wenn das noch der aktuellste Stand ist, und hattest dann eigentlich selber so einen ganz klassischen Fall von, ich habe selber ein Problem und bin darauf gestoßen und möchte das jetzt irgendwie lösen, dass nämlich, ja, glaube ich, eine Anlageberaterin, nach eigenen Aussagen unabhängige Anlageberaterin dich beraten hatte und du nach einer gewissen Zeit gemerkt hattest, boah, die hat jetzt irgendwie mega viel irgendwie Provision wahrscheinlich eingeheimst für irgendwelche Finanzprodukte, Anlageprodukte. Ich selber habe es gar nicht verstanden und wahrscheinlich jetzt auch im Retro feststellen müssen, dass das nicht die besten Produkte waren, die ich bekommen hätte. Und was ich da ganz cool fand, also eigentlich finde ich diese, du hast es auch selber mal gesagt, diese Scratch Your Own Itch Geschichten finde ich eigentlich immer ein bisschen nervig, wenn sie so zu konstruiert sind, weil mittlerweile hat ja sozusagen jeder Bohrmaschinenverkäufer irgendwie eine Story, die ihm eine Bohrmaschine auf den Kopf gefallen ist, genau, und dann musste er einfach Bohrmaschinen verkaufen.
Stimmt, ja.
Und bei dir fand ich das echt cool. Und ein Anzeichen für die Authentizität dieser Story war ja auf jeden Fall, dass du nicht gesagt hast, dass das ein Anlageberater war, sondern sozusagen so ehrlich warst und auch gesagt, das war eine Anlageberaterin. Das hätte ja theoretisch noch besser ins Bild gepasst. Ne? Also wenn du jetzt hier ein Startup-Fest gegründet hättest, hättest du natürlich, um dieses Bild zu vervollständigen, auch gleich gesagt, ja, das ist die klassische sozusagen männliche Domäne, genau, und du machst es jetzt anders. Also das fand ich sozusagen nochmal einen coolen Nebeneffekt. Aber ich glaube, das ist grob die Story, ne?
Ja.
Um es mal so zu umreißen.
Ja, das ist die Story, okay, so cool. Ist dann entstanden.
Aber ja, was ich mich gefragt habe, Natascha, du hast genau, also du hast selbst dann viel dir beigebracht, hast viel geforscht, hast quasi deine eigene Altersvorsorge, deine eigene Geldanlage auf neue Füße gestellt und darüber dann einen Blog gestartet, Madame Moneypenny. Hattest du von Anfang an eigentlich diesen Fokus auf Frauen oder hast du den Blog erstmal quasi so gestartet über das Finanzwissen, was du dir selbst angeeignet hast und dann ist später dieser starke Fokus auf Frauen gekommen?
Mhm. Also den Fokus auf Frauen, den habe ich von Anfang an gelegt. Auch so ein bisschen aus der eigenen Perspektive heraus, dass ich mir dachte, naja gut, also muss ja auch irgend so eine Daseinsberechtigung haben, so ein Finanzblog. Ne? Also ich war jetzt auch nicht die erste Finanzbloggerin, weibliche Version, dann war ich schon eine der ersten. Aber es gab ja trotzdem schon etliche da draußen, ja, von Männern halt geführt, von Männer für Männer, so ein bisschen klassisch. Wobei die sich jetzt auch nicht so als, die sagen jetzt nicht nur für Männer, so wie ich sage, nur für Frauen. Aber das hat sich dann einfach so ergeben bei denen, rein natürlich. Und da habe ich gesagt, okay, ja, du kannst jetzt auch einen Finanzblog starten, aber was ist so der Benefit? Ne? Also was ist so die Daseinsberechtigung, jetzt noch einen Finanzblog irgendwie auf den Markt zu bringen? Plus eben mit dieser Kombination, dass ich dachte, das ist ja irgendwie alles ganz gut und schön und so, aber so richtig fühle ich mich da auch nicht aufgehoben, nicht so richtig wohl. Und da hatte ich noch so eine Erfahrung, dass ich mal in diese typischen Aktiengruppen, die dann einfach natürlicherweise Männer dominiert sind, eine Frage reingestellt habe und irgendwie so ein bisschen eklige Antworten bekommen habe, dass ich mir dachte, wäre das irgendwie einfacher, wenn wir Frauen unter uns wären und man keine Angst haben müsste, so Fragen zu stellen und dass dann irgendwie so eine blöde Antwort kommt, so ja, mach doch ein bisschen was hübsch und dann suchst du dir einen netten Mann und dann ist das Finanzthema doch geregelt, ne? Also solche Antworten, die ich da bekommen habe, dachte ich, okay, kann jetzt irgendwie nicht sein. Und da war für mich also relativ schnell klar, aus dieser Kombination von Kriterien, was ist der beste Weg, Frauen jetzt an die Finanzen zu bekommen? Da war halt die These, okay, lass sie doch erstmal unter sich alleine sein, so in so einem geschützten Raum. Und halt eben auch, braucht es jetzt einen weiteren Finanzblock, der genau das Gleiche macht? War es von Anfang an klar. Und ich habe dann auch von Anfang an direkt diese Facebook-Gruppe mitgegründet, die ja auch nur für Frauen schon immer war. Da kommen ja keine Männer rein.
Und die ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil eigentlich deiner Strategie von Anfang an gewesen. Ne? Also ich glaube, du hast sie witzigerweise deswegen auch aufgemacht, um so ein bisschen teilweise, wenn dann Fragen kommen aus der Community, die du selbst noch nicht so ganz beantworten kannst, in der Hoffnung, dass die sich dann gegenseitig so ein bisschen helfen. die Taktik ist also auch aufgegangen.
Genau, das ist ganz gut aufgegangen. Ja, also ich meine, das war jetzt auch nicht so, dass ich das gestartet habe und dachte so, ich bin jetzt irgendwie die Göttin, ich erzähle euch jetzt hier alles, wie das geht. Das war ja eher parallel. Ich habe ja auch erst parallel mit dem Thema angefangen und dachte, ich beschreibe so ein bisschen meine Reise und beschreibe halt, was ich gerade lerne.
Und aber das macht sie auch sehr authentisch irgendwie, ne? Und das ist ja vielleicht auch anders, als es ein Mann jetzt vielleicht machen würde, weil ein Mann würde höchstwahrscheinlich, selbst wenn er nicht richtig Ahnung hat, dann trotzdem so tun, als ob er Ahnung hat, und, um dann einfach das so darzustellen,
gut dazustehen,
sich da auch so ein bisschen
ins
Rampenlicht zu stellen. Ja. Also so könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn man sich jetzt viele Finanzblogger anguckt oder YouTuber, die da in dem Bereich aktiv sind, dann ist es ja schon auch oft, also es ist ja schon eine ganz, ganz andere Kommunikation, als du sie jetzt machst. Also sehr viel offensiver, dann oft auch, was heißt keine Anlageberatung, aber dann geht es dann oft halt auch um spekulativere Einzelwerte zum Beispiel und so weiter. Das ist ja schon auf jeden Fall eine sehr andere Sprache, die da gesprochen wird.
Ja, genau. Ich glaube, vielleicht ist die Zielsetzung auch so ein bisschen eine andere. Ne? Also bei mir geht es ja eher darum, jetzt speziell Frauen in meinem Fall, da quasi hinzubringen, dass sie selber Entscheidungen treffen können. Und dann ist es auch egal, also welche Aktie das dann jetzt ist oder welcher ETF oder was auch immer. Deswegen stelle ich auch keine Aktien vor oder auch keine. Ich rede auch nie über konkrete ETFs. Ja, weil ich mir denke, ich hätte ja auch eine Beraterin werden können. Ich hätte ja auch selber Anlageberatung machen können. So, oder irgendwelche Einzelgeschichten oder so mit einer entsprechenden Ausbildung dann dahinter. Aber habe ich mich auch dagegen entschieden, weil es mir darum geht, die Frauen eher zu begleiten auf diesem Weg und denen zu sagen, okay, an dieser Stelle musst du jetzt das entscheiden. Das sind deine Möglichkeiten, Alternative A, B. Und nicht so sehr, hey, das ist jetzt irgendwie Aktie so und so und ich bewerte die so und entweder ihr kauft die jetzt oder nicht. Sondern für mich geht es mehr so um dieses an der Wurzel anpacken. Warum ist das so? Warum beschäftigen Frauen sich so wenig damit? Wie kann ich die so gut wie möglich, so einfach wie möglich dahin bekommen, dass sie das Thema selbst in die Hand nehmen? Und ja, das war von Anfang an dann auch der, von Anfang an auch ja, das Ziel an der ganzen Geschichte und Community, deswegen auch die Facebook-Gruppe, war da für mich von Anfang an ein riesiger Bestandteil drin. Weil ich eben auch dachte, also auch durch diese die Erfahrung dann dieser anderen Facebook-Gruppe, da so einen geschützten Raum zu bieten, wo wirklich Frauen sich austauschen können. Klar, gerade am Anfang, um das auch so ein bisschen von mir wegzuhalten. Aber einfach dieser Community-Aspekt, dieses Frauen gemeinsam, sich gemeinsam unterstützen, das fand ich von Anfang an einfach eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
Wie viele Frauen sind da jetzt ungefähr Teil der Community, damit man mal so einen Eindruck davon bekommt, wie viele das sind, wie groß dein Netzwerk inzwischen ist?
Ich glaube, in der Facebook-Gruppe, lass mich lügen, sind wir vielleicht so 130.000 oder so? 140.000?
Das kommt ja auch nicht aus den Teilen, aber auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Anzahl auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und unter diesem Markennamen Madame Moneypenny, da befinden sich jetzt nicht nur diverse Social-Media-Kanäle. Ich glaube, bei Instagram hast du auch so um die 130.000 Followerinnen. Mhm. Du hast Hörbücher, du hast Online-Kurse, die du anbietest, natürlich einen eigenen Podcast, hast schon ein Buch rausgebracht. Gibt es da mittlerweile neue Sachen oder in Anführungsstrichen Produkte, die du auf den Markt gebracht hast?
Also ich habe erstmal weggeschnitten in den letzten, Monaten. Okay. Also Thema Fokus. Das heißt, es gibt gewisse Produkte, die es früher mal gab. Ich glaube, bei OMR habe ich noch für irgendwelchen Online-Kursen geredet. Die gibt es so jetzt in der Form nicht mehr. Weil
und da hätten aber oder da haben auch Männer in der Vergangenheit mitgemacht.
Nee. Oder getarnt, weiß ich nicht. Aber nicht, nicht offiziell. Okay. nicht offiziell. Also ich sag mal, alles, was dann auch einen Community-Aspekt hat, ist nur für Frauen. Also wenn wir jetzt bei, alles, was offen ist, wenn wir jetzt bei Instagram folgt, keine Ahnung, wurscht. Aber weil zu diesen Kursen auch immer dann auch ein Community-Aspekt mit dabei ist, eine Facebook-Gruppe und so weiter, ist das alles nur für Frauen. Und was wir, also wie gesagt, wir haben das Produkt, die Produktpalette runtergestrippt. Und was wir jetzt aktuell ausschließlich verkaufen, ist das Taschenbuch. Ja, das ist noch weiter auf dem Markt. Und ist das 8-Wochen-Mentoring-Programm. Was auch eine Online-Kurs-Komponente hat zur Wissensvermittlung, aber eher wie so eine Mentoring-Komponente ist. Das heißt, du kriegst es nicht in ein paar Videos und have fun, viel Spaß mit den 120 Videos, melde dich, wenn du fertig bist, sondern sehr viel mehr Guidance, viel mehr an die Hand nehmen, viel mehr Community. Also das heißt, das durchläuft man dann eben 8 Wochen lang mit anderen Teilnehmern auch zusammen, hangelt sich da von Woche zu Woche. Es gibt 5 Coaches, also ich und noch 4 andere Coaches, die einen dann begleiten zum Thema Mindset, zum Thema Finanzen, zum Thema Versicherungen teilweise auch. Also weg von, ich sag mal, Infoprodukte rausschleudern und viel Spaß, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht den Impact hat, den ich mir wünsche. Ja, ich weiß selber, wie viele E-Books ich überall rumfliegen habe oder wie viele Online-Kurszugänge, wo ich mal irgendwie bei Udemy 15 Euro bezahlt habe, nie wieder angeguckt. Sondern es geht wirklich darum, die Frauen von A nach B zu bekommen, dass sie wirklich eine Wandlung durchführen, erleben, weil das Wissen ist ja auch da. Ne? Das Wissen ist nicht mehr der Wert, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, meiner Meinung nach zumindest, sondern das, was halt am Ende zählt, ist die Umsetzung. Und da haben viele Menschen einfach Schwierigkeiten, gerade beim Thema Finanzen. Da wirklich um die Umsetzung zu kommen und sich auch dabei wohlzufühlen.
Hat sich das ein bisschen geändert, dass du früher eher noch darüber gesprochen hast, so, ja, man muss es einfach selber verstehen und jetzt du mittlerweile sagst, man muss es irgendwie selber anpacken?
Absolut, ja, definitiv. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr von mir selber ausgegangen. Also wie habe ich mir Finanzen angeeignet? Ich habe mir Bücher durchgelesen, habe gemacht, was drin steht. So. Ja, mehr oder weniger. Also sicherlich auch mal ein Seminar oder so, aber jetzt nicht so ein, ich sag mal, sehr strukturiertes Coaching-Programm bin ich nicht durchlaufen. Das war jetzt mit Sicherheit auch nicht der einfachste und schnellste, effizienteste Weg, den ich da gewählt habe, einfach weil es vielleicht auch kein anderes Angebot gab. Aber auch selbst dann, also ich habe ja mit dem E-Book angefangen, dann kam der Online-Kurs und da habe ich halt auch gesehen in den Zahlen, die Verkaufszahlen waren super, aber wenn ich dann mal dahinter geguckt habe, wie viele machen den denn wirklich zu Ende? Da sind die Zahlen dann schon relativ runtergegangen. So, ne? Jetzt kann man sagen, ja, die Videos waren kacke oder nicht genug Gamification oder whatever. Aber ich habe mich da mal so schlau gemacht und umgehört und bin dann eher auf die Idee gestoßen, okay, die Guidance fehlt halt. Ne? Du kaufst den Online-Kurs, lebenslangen Zugriff sowieso, ja, ob ich den jetzt heute mache oder in 3 Wochen oder in 15 Jahren. Kann ich ja dann immer noch machen. Und so jetzt bei uns im Mentoring-Programm ist es, du kommst rein, hast 8 Wochen Zeit und dann bist du wieder draußen. So, um damit du das halt in 8 Wochen dann auch wirklich auf die Kette kriegst und nach 8 Wochen diesen Haken hast. Und das ist der eigentliche Wert da drin, finde ich.
Ja, das glaube ich auch. Das kennt man ja von seinen Prüfungen in der Uni immer noch, ne? Wenn man da irgendwie eine Hausarbeit hatte, die man, wo kein richtiges Datum, Endabgabedatum war, genau. Dann habe ich das auch immer geschoben, keine Ahnung was. Und wenn so es dann irgendwie eine Klausur oder irgendwas anderes war, wo man echt die Deadline hatte, dann, ja, da musste man sich zur Not halt 3 Nächte hinsetzen und den ganzen Kram dann irgendwie unterschreiben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in die Inhalte geben? Weil das ist jetzt ja nicht nur eben irgendwie ETF-Sparplan einrichten oder Online-Depot aufmachen, sondern du hast eben schon das Thema Versicherung angesprochen, Mindset, aber es geht ja auch um Mindset, aber es geht auch um das Drei-Konten-Modell, also auch wie man quasi vielleicht auch in einer Beziehung da irgendwie die Finanzen mit seinem Partner in dem Fall ja dann meistens regelt oder auch das Thema Weiterbildung oder Investition in mich selbst spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt in der klassischen Altersvorsorge für meine Begriffe echt eine untergeordnete Rolle spielt, aber die bei dir im Vordergrund steht. Also nicht nur Investment in ETF XY, sondern auch in mich selbst, weil das eben auch dazu beiträgt, dass man unabhängig ist. Unabhängig von einem Partner, unabhängig von einem Unternehmen oder einem Arbeitgeber, aber eben vielleicht auch unabhängig von einem Kontostand zum Beispiel.
Ja, absolut. Ich glaube, was wir mit Madame Moneypenny vielleicht nochmal anders machen als andere, ist, dass wir eine ganz große Kelle Persönlichkeitsentwicklung mit da reinmachen in die Suppe. Weil ich einfach finde, dass, klar, so ein ETF-Sparplan aufsetzen, meine Güte, ist auch alles kein Hexenwerk, aber eigentlich finde ich das Bild viel größer, sondern es geht um Lebensgestaltung. Ja, also wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Was sind meine Ziele im Leben? Weil letztendlich ist Geld ja auch nur ein Mittel zum Zweck, um mir mein Leben zu finanzieren, das ich gerne hätte. So, und das finde ich eigentlich noch essentieller, vorne anzupacken, dieses Thema, sich zu überlegen, okay, wofür mache ich das dann jetzt eigentlich? So, wo will ich denn eigentlich hin? Wer sagt mir denn, dass ich mit 67 in Rente gehen muss? Ich kann auch mit 45 in Rente gehen. Und die Leute da mal rauszuholen aus dieser sehr vorgegebenen Struktur des Systems, das macht unheimlich viel Spaß. Und da einfach mal so die Köpfe aufzumachen und zu sagen, ja, das ist, genau wie du gerade angesprochen hast, Investition in sich selber. Klar, ja, ich muss erstmal in mich selber investieren, in Wissen, in, keine Ahnung, in Ausbildung, in Gesundheit und so weiter. Um dann später das rauszubekommen, was ich gerne hätte, nämlich vielleicht das Unternehmen oder die Gehaltserhöhung oder früher in Rente zu gehen. Und das, finde ich, ist auch ein sehr feministisches Thema, wo sich dann wieder der Kreis schließt, nämlich, dass Frauen nicht einfach das machen, was ihnen vorgesetzt wird. So, ja, jetzt hier kriegst du Kinder und Teilzeit oder ach, brauchst doch eigentlich eh gar nicht mehr arbeiten und das ist jetzt irgendwie alles so geregelt. Sondern ja, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten? Wie soll das eigentlich aussehen? So diese Verantwortung dafür zu übernehmen, aus dieser Opferrolle rauszukommen und zu sagen, ja, hier bin ich jetzt und ich gestalte das so, wie ich das möchte. Und dann landet man natürlich irgendwann beim Geld, weil dafür brauche ich dann halt die Kohle. Und das verknüpfen wir ganz eng miteinander, weil der ETF-Sparplan ist dann irgendwie auch nur erfüllend, wenn er dann auf mein Ziel einzahlt und mir das Leben dann finanziert, was ich gerne hätte. Wenn ich vorher aber gar nicht weiß, was das ist, ist das so ein bisschen unbefriedigend.
Das ist ja eigentlich schon fast wieder New Work oder auch so ein bisschen dieses Thema Purpose mit aufgegriffen, also dieses sinngetriebene, eigenverantwortliche Lebensgestaltung, die da irgendwie stark mit reinspielt und sich daraus irgendwie noch mal stärker anscheinend entwickelt hat, gehört da auch zu, das merken wir in unserer Branche ansonsten stark, dass immer stärker darauf geschaut wird, ob die Assets zum Beispiel nachhaltig sind. Also dass viele Frauen jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte selbstbestimmt meinen eigenen Lebenssinn verwirklichen können. Das aber auch unter der Auflage, dass ich das Geld nur so vermehren möchte, wie ich das selber mit meinem Gewissen zum Beispiel auch vereinbaren kann.
Ja, absolut. Ist immer ein großes Thema. Und genau, da achten wir auch drauf. Da gibt es mittlerweile auch einige Möglichkeiten, einige Produkte. Es kommen auch immer mehr. Also dazu, da sind wir noch lange nicht da, wo wir, denke ich, dann irgendwann hoffentlich mal sind. Also das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht. Aber es gibt die ersten guten Ansätze, ja auch im ETF-Bereich, im Fondsbereich.
Hast du da so eine Faustregel oder so einen groben Tipp? Oder kannst du mal sagen, ja, da und da kann man schauen oder es gibt irgendwie ein Siegel oder sowas?
Ja, es gibt gewisse Kriterien. Also man erkennt zum Beispiel bei ETFs, wenn man Google irgendwie ETF und dann so ein SRI hinten dran hängt, da kommen dann schon mal nachhaltige ETFs dann bei raus.
Oder ESG ist die Alternative.
Genau, die
Environmental, Social and Governance.
Government, genau. Ja.
Vielleicht nochmal kurze Erklärung. Wir reden jetzt die ganze Zeit über ETFs und Aktien und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, aber zumindest vielleicht für alle diejenigen, die das noch gar nicht so richtig gehört oder verstanden haben, mal eine ganz kurze Kompakterklärung. Also ETFs sind quasi Finanzinstrumente, die aus einer ganz, ganz breit gestreuten Reihe von Einzelwerten, also meinetwegen, man kann einen Index zum Beispiel abbilden oder eine Branche oder eine Weltregion oder unterschiedliche Geschichten. Und wenn man dieses ETF kauft, das ist börsengehandelt, das heißt Exchange Traded Fund, dafür steht diese Abkürzung ETF, ist also börsengehandelt. Man kann da sehr leicht und sehr günstig rein investieren und es auch wieder verkaufen. Und der Sinn dahinter ist, dass man das Risiko halt sehr, sehr breit streut auf ganz viele verschiedene Unternehmen und dementsprechend nicht dem Risiko ausgesetzt ist, dass ein Unternehmen, in das man jetzt investiert, vielleicht pleite geht oder sich sehr schlecht entwickelt zum Beispiel. Und so ist dann eben auch gewährleistet, dass man über lange Zeiträume hinweg mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch eine vernünftige Rendite erwirtschaftet und nicht am Ende Verluste realisieren muss. Das vielleicht nochmal als Ergänzung. Aber Natascha, kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele berichten, warum Frauen bei dir ins Coaching kommen und wie du die Rückmeldung nach einiger Zeit sind, nachdem sie jetzt zum Beispiel diese 8 Wochen Mentoring gehabt hat? Und ich habe jetzt ein paar Sachen so gelesen im Vorhinein. Also zum Beispiel eine kam dann bei dir rein, die dann gesagt hat, ja, ich würde mich eigentlich ganz gerne von meinem Mann trennen, aber ich bin halt jetzt finanziell noch nicht so gut aufgestellt. Deswegen muss ich jetzt unbedingt mal das Coaching machen, damit ich dann diese Freiheit habe. Aber da gibt es bestimmt ein paar andere lustige Beispiele oder auch weniger lustige Beispiele, je nachdem auf jeden Fall mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Motivation ist und was dann die Frauen, die bei dir Kundin sind, auch beschäftigt.
Ja, also erstmal sind die wirklich sehr vielfältig, die, jetzt hätte ich fast gesagt, Fälle, die bei mir landen. Das hört sich so, so ein bisschen desperate an. Genau, also ich glaube, die jüngste Teilnehmerin, die wir bis jetzt hatten, war, glaube ich, 21 Jahre alt oder 22 Jahre alt. Das sind mir natürlich die Liebsten, weil die haben noch so viel Zeit, die können so viel Risiko eingehen, die haben nicht irgendwelche komischen Verträge an der Backe, die man sich erstmal wieder vom Hals schaffen muss. Und die sind auch noch nicht so verkorkst, so in ihrer ganzen Geldwelt. Also, aber genauso sind die dann auch drauf. Ne? Ich bin jetzt irgendwie Anfang 20 und habe jetzt hier vielleicht meinen ersten Job oder bin in der Ausbildung oder was auch immer, verdiene mein erstes Geld und will das jetzt von vornherein einfach gut hinbekommen. Ja, cool. Das kriegen wir hin. Also die so komplett locker flockig da reinkommen und jetzt noch gar nicht so diese, so eine Krise irgendwie haben, ne? Weil die gibt es nämlich auch. Bei denen dann bei denen das Thema einfach so drückt anhand einer Krise, Scheidung, Todesfall, was auch immer, die jetzt nicht mehr anders können. Ja, die haben das Thema irgendwie, sind das nicht angegangen aus diversen Gründen und jetzt müssen sie aber, weil sie kommen nicht drumherum, weil der Mann jetzt einfach nicht mehr da ist, auf den man sich halt verlassen hat die letzten Jahre. Und vielleicht steht man dann noch mit den Kindern da und muss noch aus dem, in Anführungsstrichen, gemeinsamen Haus ausziehen. Also solche Frauen habe ich auch mit dabei. Wer auch zu uns kommt, sind relativ viele Erbinnen mittlerweile und aktuell, was natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist. Ja, da sitzt dann auf einmal die ganze Familie mit am Tisch, sozusagen. Wenn es dann darum geht, okay, was machen wir denn jetzt mit den 150.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr? Ja, da spielt dann das Thema Mindset auch eine ganz, ganz große Rolle, weil es eben ja nicht nur Geld ist, sondern weil da natürlich emotional ganz, ganz viel dranhängt. Da kommen viele auch mit so einem Mindset rein, ja, ich habe das Geld ja gar nicht verdient. ich habe ja gar nichts dafür gemacht. So, ich bin das eigentlich gar nicht wert, jetzt so viel Geld zu haben. Oder wiederum andere sind dann eben zögerlich.
Ist das auch ein Phänomen, was man häufiger bei Frauen merkt in so einer Situation? Oder hast du darüber keine Daten?
Ja, habe ich jetzt wenig Datenpunkte aus meiner Reihen, aus meiner rein weiblichen Bubble. Ich weiß nicht, vielleicht gehen Männer da mit mehr Selbstverständlichkeit ran, keine Ahnung.
Ja, die Männer kaufen sich erstmal einen Porsche, ist ja klar.
Ja, genau, die kaufen sich erstmal einen Porsche, genau.
Die fühlen sich sogar schon, bevor der Opa gestorben ist, dass das eigentlich ihr Geld wäre, ja.
Ja, ja, genau, so ist doch selbstverständlich. Ja, also da ist immer sehr schön zu beobachten, auch einfach so dieser, also da ist Geld ja jetzt nicht das Thema an sich, also die haben nicht zu wenig, die sind eigentlich gut versorgt, es ist nur die Frage, wohin mit dem Geld und wie kann ich das mit mir selber vereinbaren, wie kann ich mich dabei gut fühlen, das Geld auch einem gewissen Risiko auszusetzen, dann eben an der Börse und nicht unter das Kopfkissen zu legen. Das ist immer eine sehr schöne, ja, Mindset-Arbeit dann auch an der Stelle. Und dann haben wir auch einige Selbstständige, die jetzt vielleicht schon ein paar Jahre selbstständig sind oder kurz davor sind, sich selbstständig zu machen, die jetzt erstmal ihre privaten Finanzen auch sortiert haben möchten, dass sie wissen, okay, ich bin erstmal fein raus, mir geht es soweit gut und jetzt kann ich meine Selbstständigkeit darauf solide aufbauen. Wen haben wir dann noch? So, aber auch ganz, ganz normale Angestellte in allen möglichen Facetten. Ich sag mal, der Bauch ist so, ja, Anfang 30 bis so Mitte 40. So die typischen, okay, ich habe jetzt Geld verdient oder ich habe dann vielleicht auch was geerbt. Und wohin jetzt mit dem Geld? Und dann zwischendurch so ein paar Krisenfälle noch mit dabei. Ja, und ich denke, was die meisten oder was alle mit nach Hause nehmen, ist natürlich erstmal so diese das Know-how, diese Finanzplanung auch zu machen. Also wir machen ganz, ganz viele Übungen natürlich auch. Wir gehen dann direkt in die Umsetzung, gehen dann raus mit ihrem Plan auf die nächsten zig Jahre, wissen, was sie tun müssen, haben ihr Risiko bestimmt, haben sich eine Strategie zurechtgelegt, eine Portfoliostruktur, haben ihre Produkte selber ausgesucht, haben dann aufs Knöpfchen gedrückt. Und aber immer, wenn ich nach Feedback frage, und das mache ich einmal die Woche immer mit allen, dann ist das so nebensächlich. Das ist immer ganz, ganz interessant. Die sagen, ja, also ETF-Sparplan, ja, habe ich ja jetzt alles und hier den Plan und so, ist ja irgendwie alles ganz schön und gut, vielen Dank. So. Aber womit ich eigentlich nach Hause gehe, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, ist Gefühl XY. Also so dieser Selbstwert, eine andere Einstellung zu Geld, eine andere Einstellung zu sich selber, in der Beziehung wieder auf Augenhöhe zu sein, vielleicht nochmal einen Karriereschritt gemacht zu haben, weil man auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung hat. Sehr viele gehen angestellt rein ins Mentoring, kommen selbstständig wieder raus, kündigen oder machen auch in anderen Lebensbereichen einfach große Schritte, weil sie so durch dieses Finanzthema so einen Boost, so einen Selbstwertboost einfach bekommen, auch durch die Community natürlich und durch diese Mindset-Arbeit, die wir da machen. Die kommen rein mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist doch alles irgendwie, ach, bin ich überhaupt richtig und meine Güte, wie soll ich das alles schaffen? Und nach ein paar Wochen haben die so eine Bring-it-on-Einstellung. Ne? Die gehen da raus und sagen, ja, also letztens hatte ich eine, die war wirklich sehr lustig, die meinte so, ja, also natürlich werde ich Millionärin, also unter 1,5 Millionen mache ich hier gar nichts mehr. Ich so, what? Also komplette 180-Grad-Drehung, auch so vom Standing her, von dieser Selbstverständlichkeit. Eine hat ihr Business gegründet währenddessen und die habe ich einfach auch so, also die habe ich bei dem letzten Call, also
da wolltest du Anteile so erstmal.
Calls mit mir, was denn? Ja, genau.
Da wolltest du erstmal Anteile.
Ja, genau, ich sichere mir erstmal.
Das ist eigentlich eine Ausgründung.
Ja, stimmt. Die habe ich in dem letzten Call, habe ich die kaum wiedererkannt. Also rein so von der Aura her. Also das war irgendwie ganz, ganz interessant. Vorher hatte die, saß sie auf so einem dunklen Sofa immer und WLAN so halb stabil und alles immer so ein bisschen grisselig und dunkel. Die hat auch nie so richtig in die Kamera geguckt. Und dann bei dem letzten Call, ich glaube, die hat sogar ihre Wohnung. Also die muss irgendwas umdekoriert haben und auch steht die halt, die ist quasi in diese Kamera reingekrochen. Stabiles Internet.
So. Richtig den Telekom-Vertrag abgeschlossen, Investment in sich selbst.
Ja, genau. Also das war einfach viel, viel sortierter, viel klarer, viel mehr so outgoing, nicht auf einem dunklen Sofa hinten in der Ecke. Also es war so schön, plakativ einfach zu sehen. Also wenn man da zwei Screenshots von macht und die nebeneinander hält, die sagen, okay, what happened? Also wer bist du denn jetzt? Und ich glaube, da ist Geld, da kommt es ja nicht auf den ETF-Sparplan an, ob ich jetzt mich für den einen grünen oder den anderen grünen ETF entscheide, das ist dann nebensächlich, sondern es geht wirklich um diese ganzheitliche Entwicklung, die da durchlaufen, anhand des Geldthemas.
Aber das ist ja genau der Kern von deiner Arbeit, vielleicht auch von deiner Motivation, von deinem Purpose, was man glücklicherweise in den letzten Jahren auch schon gesehen hat, dass das Thema irgendwie Female Empowerment, Emanzipation irgendwie ein bisschen stärker nochmal in den Fokus gerückt ist. Und vielleicht auch schon generell unsere Gesellschaft ein bisschen sensibler für das Thema geworden ist. Ich glaube auch unsere Community hier bei Geil Montag da auch schon ein bisschen tiefer im Thema drinsteckt. Und trotzdem ist es so, dass jetzt zum Beispiel auch mich bei der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast und auf das Gespräch hier schon auch nochmal überrascht hat, wenn man sich so ganz bewusst mit dem Thema irgendwie Frauen und Finanzen auseinandersetzt, in wie vielen verschiedenen Dimensionen da immer noch eine Ungleichheit herrscht. Ich meine, wir haben hier auch schon mal über ein Gender Pay Gap eine ganze Folge gehabt, über transparente Gehaltssysteme, wie man dem irgendwie entgegnen kann. Aber wie stark so eine Domäne, die ja letzten Endes das Thema Finanzen irgendwie eine Machtquelle ist, dann irgendwie immer noch von Männern beherrscht wird und in welchen Dimensionen sich das widerspiegelt. Kannst du da vielleicht auch nochmal das so ein bisschen soziologisch beleuchten und warum das vielleicht so ist? Und du hast selber, glaube ich, irgendwo mal gesagt, ist teilweise so, dass dieses ganze, weiß ich nicht, auf die Brust geklopfe, über Bitcoins, Wetten, schnell Geld machen, das sind ja alles so Machtgesten auch. Ja. Obwohl es so ist, wir wissen auch irgendwie dann von Tests, wo Frauen schlechter bei Mathe-Tests abgeschnitten haben, wenn sie vorher angeben mussten, welches Geschlecht sie sind. Ja. So. Ja. Genau. Kannst du das nochmal für uns ein bisschen beleuchten?
Ja, also das ist genau die Erfahrung, mache ich halt auch oder habe ich auch gemacht in der Community. Jetzt gerade, wo du so erzählt hast, ist mir ein ganz konkretes Beispiel eingefallen von einer jungen Frau, sie muss so Anfang 30 gewesen sein, so in den 30ern, ich glaube verheiratet mit auch zwei Kids mit ihrem Mann, er hat irgendwas mit IT gemacht, also ziemlich gut verdient und da lief das so, dass sie ein Haushaltsgeld zugeteilt bekommen hat. So, und dann hatte sie, glaube ich, eine EC-Karte, die dann auch auf sein Konto quasi lief und da konnte sich dann quasi Haushaltsgeld irgendwie abholen. und irgendwann hat er dann gesagt, so, ja, ach so, nö, gib mir mal deine EC-Karte. Ja. Und sie so, okay, und wovon soll ich jetzt hier irgendwie das alles bezahlen und irgendwie die Kinder und so weiter? Ja, von deinem Geld. Und sie so, ich habe ja aber kein Geld. Er so, ja, tough luck, also ich bin jetzt weg. Natürlich ist das ein ganz, ganz großes Machtinstrument. Schon alleine so ein Konto, ne? Schon alleine so ein Konto, immer nur steht der Mann drin als Kontoinhaber. Vielleicht hat die Frau eine Vollmacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann sie auch jeden Tag widerrufen, diese Vollmacht. Da geht's halt schon los, bei so wirklich so Kleinigkeiten. Und deswegen finde ich das wichtig, dass das schon mal als Basis irgendwie so gerade gerückt ist, dass jede Frau auch ein Konto hat, wo ihr verdammter Name draufsteht. Sonst hast du de facto nichts. Du bist vollkommen ausgeliefert. Und natürlich ist das ein reines Machtinstrument, ganz, ganz klar. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Generationending. Ja, also meine Oma, die durfte nicht arbeiten mit der Zustimmung von meinem Opa. Die durfte auch kein Konto haben. So, und das ist jetzt auch alles noch gar nicht so super lange her. Und ich hatte gerade in einem anderen Interview, was ich hier vorhatte, so ein bisschen drüber philosophiert, dass ich glaube, dass unsere Generation jetzt so diesen großen Bruch wagt oder auch wagen muss. Ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zwischen meinen Großeltern und zu meinen Eltern, der ist da, aber der ist jetzt nicht so krass einschneidend. Ja, also eher so graduelle Veränderungen, Verbesserungen. Und ich glaube jetzt aber meine Generation oder die Jüngeren hoffentlich dann noch mal stärker, dass da jetzt so diese wirkliche Zäsur passiert. So, nee, Leute, also bis hier noch nicht weiter. Und das ist jetzt mein Konto und ich stehe auch mit im Grundbuch und so weiter und so fort. Dass die Frauen da wirklich drauf beharren und auch checken, dass das wichtig ist. Und ja, dieses, was du sagtest, dieses auf die Brust klopfen und so weiter, das ist, So sind sie dann.
Ja, es ist wichtig. Aber es ist ja auch noch unterrepräsentiert, ne? Also vielleicht auch in der Wahrnehmung einfach relativ schwächer, weil also das ist jetzt nicht einfach nur noch eine Nachricht von einem Themengebiet, wo es eine große Ungleichheit gibt, sondern diese Ungleichheit, die strukturell gewachsen ist, die findet in einem Gebiet statt, wie du es selber schon gesagt hast, was einfach vielleicht die essentiellste Quelle für Selbstbestimmung ist in unserer heutigen Welt. Ja? Dass man einfach finanziell unabhängig ist. Das Thema Geld an sich, es gibt weniger Themen, die mehr für Macht und vielleicht auch Selbstbestimmung, eigene Lebensgestaltung dann stehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal, war zumindest für mich jetzt ein Learning, wo ich gesehen habe, krass, stimmt. Das ist eigentlich so eine underlying resource, die ja immer mitschwingt, aber in der man sozusagen dieses Geschlechterthema jetzt auch im Hinblick auf die eigene private finanzielle Situation noch gar nicht so stark gedacht hat. Das fand ich spannend und führt dann auch dazu, Lasse, hattest du hier in unserer Vorbereitungsdoc ja geschrieben, dass zu dem weitaus größten Teil es immer noch Frauen sind, die im Alter in Armut leben müssen, ne?
Ja, absolut. Also es gab mal irgendwo diese Überschrift, Altersarmut ist weiblich, und genauso ist es. Also da reden wir von ganz dramatischen Zahlen. Es gab mal eine Statistik, das ist meine Lieblingsstatistik, weil sie so fies ist und so richtig plakativ, dass 75% der heute, ich glaube, 35- bis 55-jährigen Frauen, also genau 3/4 davon, dass die in Altersarmut landen werden. Und da wird Altersarmut definiert als ein Einkommen unter dem aktuellen Hartz-IV-Niveau. Ja, und da reden wir dann von so 400 noch was Euro, glaube ich, aktuell. Und dieses 75%, das ist schon, also das ist halt auch die Mittelschicht, ne? Ich glaube, viele denken immer so, ja, aber mir geht's irgendwie ganz gut und ich habe ja auch so ein bisschen mein eigenes Geld und so. Aber wie viel dann wirklich notwendig ist, um sich so eine eigene Rente dann auch zu bauen? Ich glaube, das haben wenige auf dem Schirm, dass ich da dann mit 30.000 Euro auf dem Girokonto nicht weit komme. Ja, da gibt's bei uns in Gesprächen auch immer viele Aha-Effekte, so, ja, wie sieht's denn bei dir finanziell aus? Ja, ganz gut. Also ich habe jetzt gespart so 30.000 Euro und das ist jetzt so für meine Rente. Und ich so, aha. Und wie viele Ausgaben hast du so im Jahr? Ja, so 40.000 Euro. Ne? Ich so, okay, also wenn du jetzt in Rente gehen würdest, würdest du ja ziemlich genau ein Dreivierteljahr überleben. Ah ja, stimmt. Also ne, so diese Relation auch, dass wir da von ein paar hunderttausend Euro oder eine Million vielleicht sogar am Ende reden, die da an Vermögen vorhanden sein muss, damit ich quasi eine unendliche Rente habe, davon leben kann. Das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht so präsent. Und das ist dann immer, deswegen sage ich auch ganz oft, je früher man anfängt, desto besser. Desto mehr Zeit hat man dann hinten raus. Aber ja, gerade dieses Machtthema ist auf jeden Fall sehr, sehr essentiell. Und ja, Altersarmut ist definitiv weiblich. Und das hattest du auch angesprochen, diese ganzen Gaps und die ganzen Gender Pay Gap, Gender Care Gap und so weiter. Das mündet alles in der Gender Pension Gap. Und es gibt noch eine andere, kriegt die zusammen, Gender Income, Lifetime Income Gap oder so. Und die beträgt, glaube ich, gerade in Deutschland, weiß ich nicht, eine 500.000 oder so. Also schon, also dass Männer einfach mal in ihrem Erwerbsleben, also es sind etliche 100.000 Euro mehr verdienen als Frauen.
Ja. Auch weil sie meistens einfach längere Zeit einfach erwerbstätig sind. Also wenn eine Frau ein Kind bekommt und dann halt auch eine Auszeit nimmt, dann sind allein das ja ganz, selbst wenn sie recht schnell wieder arbeitet, dann ist ja trotzdem allein nur durch die Geburt und die paar Monate danach, die es ja mindestens dann sind, dann ist das auf jeden Fall auch absolut ein großer Unterschied. Ne?
Ja, und dann kommt schnell Teilzeit und dann kommt schon, ach, du brauchst doch gar nicht arbeiten, dann kommt Ehegattensplitting, ach, guck mal, dein Gehalt wird doch sowieso komplett wegrationalisiert von der Steuer, bleib doch lieber zu Hause. Was ja, also so ist es ja auch incentiviert, ne? Es macht ja rein, ich sag mal, emotional und zeittechnisch macht es ja auch Sinn, das dann so zu machen, aber finanziell für sich selber ist natürlich dann sozusagen der Super-GAU.
Aber das ist auch wirklich das Perfide aus Sicht der Politik, finde ich, dass der Staat diese ganzen Anreize, diese ganzen Fehlanreize setzt und dadurch letztendlich diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit produziert und dann generös mit der CSU dann irgendwie die Mütterrente beschließt oder so und dann irgendwie kriegen Mütter, die jetzt irgendwie, oder Frauen, die dann durch ihre Mutterschaft zu Hause geblieben sind, irgendwie 200 Euro pro Monat extra noch oben drauf, so als wirklich das Dankeschön für ihren Dienst an der Gesellschaft. Das ist ja, also das ist ja, kann man ja eigentlich schon wirklich perfide nennen. Also auf jeden Fall ist es jetzt ja wirklich das Gegenteil von einer gerechten und nachhaltigen Politik, die darauf aufbauen sollte, gerade wenn es jetzt um Rente geht, dass das irgendwie zukunftsgerichtet ist. Und du hast ja eben die Zahlen genannt, die sind ja, ja verheerend, kann man eigentlich schon sagen. Und das Rentensystem insgesamt, das gesetzliche Rentensystem ist ja eigentlich komplett in Schieflage. Und dann, wenn man sich jetzt das aus der weiblichen Perspektive nochmal anguckt, dann ja sowieso erst recht. Würdest du denn, oder das ist ja vielleicht eher eine politische Frage, aber hast du letztendlich Beispiele, also zum Beispiel in Norwegen gibt es einen Staatsfonds, der aus den Öleinnahmen des Landes gespeist wird und der dann auch global investiert und aus diesem Geld wird dann letztendlich zum Beispiel eine Altersvorsorge für die Menschen finanziert. Mhm. Wie könntest du dir denn ein Rentensystem vorstellen, das irgendwie gerechter ist? Wo könnte man da ansetzen, an welchen Punkten?
Also ich glaube wirklich, der Ansatzpunkt sind diese ganzen Gaps. Guck mal, wenn wir die nicht hätten, dann wäre doch, also haben wir doch schon die halbe Miete. Ja, zumindest wenn es jetzt um weibliche Altersarmut geht. Da können wir, denke ich, schon, also ich meine, da sind wir auch dran, ne, mit Gelderstrukturen und so weiter und so fort. Das ist ja schon viel, hoffentlich auf dem richtigen Weg. Also dieses Ehegattensplitting ist mein absoluter Hassfeind. Das finde, weil das so, ich meine, das steht ja wirklich so im Gesetz, ne? Das ist natürlich eine Incentivierung in die komplett falsche Richtung, aber da traut sich auch keiner dran seit Jahren, traut sich da irgendwie keine Regierung ran, irgendwie was zu rütteln. Wie es politisch jetzt gut aussehen kann, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es dann jetzt so eine Grundrente ist für alle, kann auch funktionieren, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß es nicht, dazu fehlen mir auch so ein bisschen dann die Vergleiche oder die Beweise, das und wie es denn dann funktioniert. Aber da kommen ja auch ein paar Experimente gerade an den Start. Ich glaube, was absolut jetzt nochmal verheerend wäre, wenigen Incentives, die wir dann haben, uns selbst privat die Rente zu bauen, nämlich beispielsweise mit Aktien. Und das ist ja eine gewisse steuerliche Erleichterung. Also Aktiengewinne werden ja weniger besteuert als normales Einkommen. Darum mache ich mir gerade ehrlich gesagt Sorgen, weil es dann noch mal unattraktiver wird, wirklich selber vorzusorgen.
Und du meinst die Steuerpläne von Olaf Scholz, der Kapitalgewinne.
Sparbuch-Olaf,
Sparbuch-Olaf, wie ich ihn gerne nenne. Giro-Olaf, der sein Geld auch medienwirksam immer auf ein Girokonto packt und dann auf Rendite verzichtet, aber auch, glaube ich, nicht ganz verstanden hat, was Inflation vielleicht ist oder so.
Genau das sind so die Sachen. Also ich finde, also auf der Makroebene leben wir natürlich in diesem System. Das ist jetzt erstmal irgendwie so, wie es ist. Ja, da rütteln wir dran, da versuchen wir dran, kommunikativ und so weiter und durch unsere Wählerstimmen dann natürlich was mit zu beeinflussen. Letztendlich muss ich als Individuum auch einfach ein bisschen gucken, wo ich bleibe und wo meine Familie bleibt und wo mein Lebensstil sozusagen bleibt, dass ich diese finanziellen Sorgen mir nicht machen brauche. Und deswegen, das ist ja dann Geldanlage, meiner Meinung nach. Und auf der einen Seite sagt der Staat, ja, ihr müsst privat was machen, haben uns jetzt dieses tolle Riester-Konstrukt hingestellt, ja, herzlichen Dank auch dafür. Aber das bringt ja am Ende, also das ist ja jetzt alles nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn dann jetzt noch kommt, das Einzige, was wirklich sich noch lohnt, wirklich noch Sinn macht, da auch nochmal die Steuerkeule anzusetzen, was ja die Kleinanlegerinnen hauptsächlich trifft, also auf deren Rücken wird es ja dann letztendlich wieder ausgetragen, die eben versuchen, sich ihre Rente selber zu basteln, da Vermögen aufzubauen. Wenn man das alles nochmal anders kalkulieren muss, das ist dann bitter. Dann kommt es am Ende halt nicht mehr hin. Dann kommt es halt nicht mit einer Sparrate von 200 Euro im Monat hin, sondern da müssen es halt signifikant dann mehr sein. Und dann klappt das alles vorne und hinten nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr bitter.
Aber jetzt müssen wir nochmal kurz zum Abschluss hier ein bisschen ins Positive kommen, wieder zurück und ein bisschen gute Stimmung reinbringen. Dann ist ja nicht alles schlecht. Vielleicht kannst du für all diejenigen, die jetzt noch nicht Richtung Altersvorsorge gestartet sind, zumal in 2, 3 Sätzen erklären, warum jetzt auch in den letzten Jahren das viel, viel einfacher und günstiger geworden ist für jeden von uns, eben auch einfach vorzusorgen. Also durch ETF-Sparpläne, durch sehr günstige Online-Broker und so weiter. Und das kannst du ja zumindest vielleicht nochmal den Schwung mitnehmen und motivieren, dass sie sich wirklich drum kümmern sollen jetzt.
Ja, absolut. Also da leben wir, glaube ich, gerade in einer sehr, sehr guten Zeit. Eben dadurch, dass die Informationen vorhanden sind. Es ist noch nie so leicht wie aktuell, sowohl Geld zu verdienen als auch Geld zu vermehren. Die Infrastruktur ist komplett gegeben. Also ich kann ja innerhalb von 10 Minuten mir ein Depot aufmachen bei einem Broker, mehr oder weniger kostenlos investieren. Ich kann mir alles online selber zurechtsuchen. Ich muss nicht Herrn Schmitz von der Sparkasse erstmal anrufen und sagen, könnten Sie bitte in die und die Aktie investieren und für mich. Und der sagt, ja, mach 10% Provision. Sondern die Tools sind alle da, die Technik ist da. Was dann vielen an der Stelle noch fehlt, ist das Wissen, aber das ist eigentlich auch da. Das darf man sich dann gerne aneignen und das ist auch kein 5 Jahre Studium, sondern das geht auch in weniger Wochen, wenn man sich ein bisschen hinsetzt. Und ich denke, die Motivation sollte eigentlich auch da sein. Ja, also will ich vielleicht sogar früher in Rente gehen, will ich eine coole Rente haben, will ich mir andere Träume leisten können. Und da geht es dann eigentlich nur darum, vielleicht so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin, dann den Weg zu skizzieren. Und dann ist es eigentlich relativ easy rider, dass wir alle mit einem Millionendepot in Rente gehen.
Das war nämlich jetzt nochmal meine letzte Frage. Kann überhaupt jeder finanziell unabhängig sein?
Höchstwahrscheinlich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Theoretisch ja, praktisch wahrscheinlich nein. Die Kette ist ja verdienen, sparen, investieren. Klar, je mehr oben reinkommt in den Trichter und je mehr dann bei mir hängen bleibt durch Sparen, desto mehr kann ich dann auch investieren. Wenn wir finanzielle Unabhängigkeit definieren als aus einer passiven Einkommensquelle mein Leben zu bestreiten, was ja dann die Definition einer Rente ist, dann wird das wahrscheinlich nicht für jeden funktionieren. Wobei es da natürlich auch ein bisschen auf den Lebensstil drauf ankommt, ne? Je weniger Ausgaben ich habe.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, genau, je weniger Ausgaben ich habe, desto weniger brauche ich dann natürlich auch als Unterbau, um mir meinen Lebensstil zu finanzieren. Aber trotzdem kann natürlich jeder was dafür tun, um diesem Ziel finanzielle Unabhängigkeit näher zu kommen. Ja, also ich höre ja jetzt schon wieder die Gedanken, wenn ich das nicht schaffe, brauche ich auch gar nicht damit anfangen. Das ist natürlich auch Quatsch. Also was ist die Alternative? Ja, selbst wenn ich es irgendwie nicht komplett schaffe und trotzdem noch die gesetzliche Rente brauche und noch eine Rentenversicherung, ist ja auch alles fein. Aber jetzt die Kohle rauskloppen und zu hoffen, dass keine Ahnung, wer das irgendwie richten wird, ist, glaube ich, zumindest nicht so richtig mein Lebensentwurf.
Ja, geil. Dann, Natascha, du hast heute uns, glaube ich, nochmal ordentlich was beigebracht. Vor allem war es cool, jetzt mit dir nochmal zu reflektieren, warum jetzt gerade da irgendwie diese ganzen Gaps, ist ja nicht nur ein Gap, irgendwie so groß sind. Und cool zu sehen auch, wie, wir haben ja in der Vorbereitung auch viele Podcasts gehört, wie sich da bei dir das auch nochmal verändert hat, hin zu einfach mal machen und gestartet und vielleicht auch noch erstmal gesagt, ja, ich will gar keine große Organisation haben und ich mache jetzt hier einfach mal weiter, hin zu einer, so habe ich das ja jetzt beschrieben, fast schon nur so New Work-Organisation, wo du selber immer stärker darauf achtest, was eigentlich wirklich so der Kern vom Kern deiner Motivation ist und von deinem eigenen Ziel ist, neben deiner persönlichen finanziellen Unabhängigkeit. Fand ich ziemlich spannend und ich hätte eigentlich ja gern mir jetzt auch nochmal einen Kurs gebucht oder so. Also entweder muss ich mich da auch irgendwie inkognito reinschleichen. Ich glaube, da würde ich ja quasi auch niemand anderem dann Platz wegnehmen. Digital kann man das ja alles toll skalieren. Das muss ich dann moralisch mit mir selber abklären, oder?
Ja, genau, das musst du dann kannst du dir eine Perücke aufsetzen oder wie auch immer du das dann in den Live-Calls.
Oder du meldest deine Freundin genau. an, ja, Paul, oder die meldet sich selbst an und dann macht die den Kurs und dann macht ihr quasi noch ein kleines Dual-Coaching dann im Anschluss.
Das ist dann meine frei gewählte finanzielle Abhängigkeit.
Ja, ne? Genau. Sie ist, dann bist du quasi von ihr abhängig und sie ist deine Coachin. Das
Why not? Werde ich mal vorschlagen.
Ja, sehr gerne.
Klar, Arbeitsteilung andersrum. dann, Natascha, schön. Wie gesagt, ey, vielen Dank und wir beobachten das weiter und haben da weiterhin viel Spaß.
Großartig.
Dankeschön.
Euch auch alles Gute. Danke.
Danke. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.